Ein herzliches norddeutsches Moin von eurem HNC-Turban-Podcast. Wir sind Kim
und Michael und wir freuen uns auf eine neue Folge, bei der wir Menschen zu ihren persönlichen Veränderungsgeschichten interviewen, egal ob in Deutschland, Österreich oder auch in der Schweiz.
Dabei beschäftigen uns Fragen wie: Was motiviert diese Menschen selbst bei größten Herausforderungen? Wie haben sie diese gemeistert? Wie sind sie damit umgegangen? Wie hat ihr Umfeld reagiert bei den Veränderungen? Und wie hat es ihr Leben verändert?
Bei den Interviews stoßen wir auf die unterschiedlichsten Themenfelder, denn Veränderung beschäftigt uns überall. Egal ob in Unternehmen, Organisationen, Behörden, in der Wissenschaft oder auch als Privatperson.
Bleibt nur zu sagen, viel Spaß bei einer neuen Folge mit dem HMC Turban. So, guten Morgen vom HMC Turban. Wir sind in der nächsten Folge und an einem Ort, wo wir auch mal gestartet haben, in Frankfurt, und sitzen hier auf dem Parkplatz. Und Sebastian, unser Gast heute, muss mal einmal ein bisschen erklären, warum wir heute hier sitzen, wo wir sitzen, weil wir ja unsere Interviews immer fragen, wo wir uns denn treffen sollen. Und meistens haben die Orte dann auch eine bestimmte Bewandtnis. Warum haben wir uns hier getroffen? Wo sind wir hier überhaupt?
Ja, wo sind wir? Mitten in Frankfurt, auf dem Parkplatz der Turnerschaft von Eintracht Frankfurt. Mitten in der Stadt, was für mich ganz besonders wichtig ist. Ich bin ja nun, schon, jetzt muss ich überlegen, fast 20 Jahre in Frankfurt. Und mal mit dem kleinen Intermezzo wieder zurück in Norddeutschland. Und dieser Platz ist eigentlich so die Quintessenz der Stadt. Also man hat alles um sich rum. Gleichzeitig mit der Eintracht natürlich ein sehr emotions- und historienbeladener Ort. Und gleichzeitig ist das quasi meine Stammkneipe, wo ich einmal die Woche bin. Nämlich ein indisches Lokal, was gleichzeitig eine gesunde Melange einer Sportlerkneipe mit Schnitzel und allem drum und dran ist und einem Inhaber, der das seit 35 Jahren macht. Und eigentlich so das perfekte Beispiel ist, wie sich die Stadt immer wieder angepasst hat und die Menschen an die Situation, denen sie ausgesetzt sind. Und nebenbei ist es das Viertel, in dem ich wohne. Also quasi die neue Heimat und so der Mittelpunkt dessen, wo ich mich tagtäglich bewege und aufhalte.
Man hört schon ein bisschen raus, dass du nicht gebürtiger Frankfurter bist. Da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen. Und wir machen heute auch gar nicht so eine große Vorstellung, weil wir tatsächlich ja nochmal viele Fragen so ein bisschen auch zu deinem Lebensweg und Berufsweg auch haben. Insofern machen wir es ein bisschen anders als sonst, wo wir morgens eine Vorstellungsrunde auch dann machen. Und dann leite ich gleich schon mal zur nächsten Frage über, die Standardfrage, die immer kommt.
Ja, schön. Guten Morgen an alle ZuhörerInnen. Die erste Frage ist eine Standardfrage, die wir immer stellen. Lieber Sebastian, wo wärst du jetzt, wenn du heute nicht das Interview mit uns oder diesen Podcast durchführen würdest?
Wahrscheinlich ganz schnöde am Rechner. Ich arbeite viel vom Homeoffice aus, insofern wäre das die größere Wahrscheinlichkeit. Wenn wir jetzt einen Pausenslot erwischt hätten, dann würde ich wahrscheinlich entweder eine Kleinigkeit essen oder mit meinem Sohn eine Runde FIFA spielen, der das dann in dem halben Stundenslot einfordert. Also das wären wahrscheinlich die realistischsten Optionen.
Okay.
Dann komme ich auch gleich zur ersten Nicht-Standardfrage, die wir nicht immer stellen. Wenn man sich so deinen Lebenslauf einfach anschaut, dann sieht man, dass du nicht nur mit den Berufsstationen auch schon einiges mitgemacht hast. Du bist ja auch fast immer umgezogen dann ja auch, hast ja auch echt viele Regionen auch von Deutschland so mitgenommen. Was hat dich da besonders geprägt? Gibt es da irgendwas?
Also ich glaube zuallererst die ursprüngliche Herkunft. Ich bin ja nun Norddeutscher und ich glaube, das merken alle, mit denen ich zusammenarbeite oder mit denen ich zu tun habe. Also ein Moin geht immer, 24 Stunden, 7 Tage die Woche, führt zu den lustigsten Reaktionen. Gerade in Bayern oder im Rheinland kriegt man dann freundliches Guten Morgen auch nachmittags. Das ist immer sehr amüsant. Ich glaube, das hat mich schon geprägt. Also ich würde mich schon als Norddeutschen bezeichnen, auch wenn ich ja die Hälfte der Familie in Belgien habe. Das hat sich aber, glaube ich, eher kulinarisch durchgeschlagen und weniger was Mentalität und Sprache angeht. Und was der zweite Ort war, der mich geprägt hat, ist definitiv Frankfurt. Also ich bin natürlich nach der Schule ins Studium gegangen. Da wollte ich auch weg. Also mir war klar, ich bleibe da dann nicht vor Ort, sondern muss mal ein paar andere Sachen sehen. Und dann war ich eine Zeit lang in Nordrhein-Westfalen, im Ruhrgebiet, was mir sehr gut gefallen hat. Und bin dann der Frau wegen und des Berufs wegen nach Frankfurt. Und das ist tatsächlich auch meine neue Heimat. Ich war zwischendrin noch mal 2 Jahre wieder in Schleswig-Holstein, weil wir gedacht haben, Kinder müssen im Grünen groß werden. Und ja, das war am Ende dann doch kulturell und kulinarisch ein Rückschritt im Vergleich zu einer Großstadt wie Frankfurt. Und das ist jetzt auch tatsächlich der Lebensmittelpunkt und tatsächlich auch die neue Heimat. Also ich fühle mich hier sehr wohl.
Ja, nächste Frage schließt da direkt an. Ortswechsel können ja auch sehr anstrengend werden, hat ja immer auch was mit Abschied vom Alten. Neu einleben, neuen Freundeskreis aufbauen. Wie war das für dich? War das mehr so eine sukzessive Entwicklung? Gibt es da etwas, was du da auch mitgenommen hast nach Frankfurt, von dem du sagst, also das ist kein Rückschritt gewesen, sondern das nimmst du auch gerne mit hier nach Frankfurt rein? Vielleicht magst du da mal so ein bisschen berichten aus deiner Erfahrung.
Ich habe tatsächlich nie große Probleme gehabt, mich irgendwo neu einzugewöhnen und einzufinden. Also man sagt in Norddeutschen immer nach, dass sie ein bisschen wortkarg sind. Das trifft bei mir nur bedingt zu. Und insofern war es für mich nie schwer, wieder neu Anschluss zu finden und auch nicht nur im Beruf, sondern auch im Privatleben neue Kontakte zu knüpfen. Insofern, das, was ich immer mitgenommen habe, sind sicherlich so die üblichen 2, 3 engeren Freundschaften, Bekanntschaften, die es dann auch über die Ortswechsel hinweg geschafft haben, weiterhin aufrechterhalten zu werden. Grundsätzlich bin ich aber immer neugierig auf das, was kommt. Also ich bin keiner, der in die Zukunft plant, sondern ich lasse das auf mich zukommen. Und das war immer sehr förderlich, um mich eben auf jedweden Wechsel, egal ob beruflich oder räumlich, einzustellen. Hat aber auch geholfen im Privaten, also von Single zu verheiratet zu es sind 2 Kinder da. Das sind auch recht massive Veränderungen. Und insofern habe ich nie das Gefühl gehabt, ich muss was Altes zurücklassen oder ich gehe jetzt ein besonderes Risiko ein, sondern es fühlte sich dann in dem Moment, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, dass wir oder ich mich verändere, fühlte sich das immer richtig an. Und dementsprechend habe ich auch nie zurückgedacht und gesagt, hättest du die Entscheidung mal anders getroffen, sondern ich habe die Entscheidung immer getroffen zu dem Zeitpunkt, als sie anstand. Und das hat sich dann immer nicht nur, sag ich mal, intellektuell richtig angefühlt, sondern auch vom Bauchgefühl her. Und damit bin ich eigentlich mit diesen Wechseln immer sehr, sehr gut klargekommen. Ganz im Gegenteil, es war so ein nächster Schritt, um mal zu schauen, was es noch Schönes gibt, was da auf mich zukommt.
Ja, das, da würde ich gerne eine Anschlussfrage stellen. Mich würde da einfach mal interessieren, dein Entscheidungsprozess, also bis diese Entscheidung kommt und die fühlt sich dann gut und richtig an, so habe ich es verstanden, und dann bist du da auch im Reinen mit. Da gibt es ja häufig einen Vorprozess, über den wird ja, gerade wenn man so über Lebenslauf spricht und wenn man das auch vom Beruf kennt, sich vorstellt, das hört sich dann manchmal an wie so eine Aneinanderreihung und da habe ich das gemacht, jenes gemacht und das, aber tatsächlich finden davor ja oft wirklich intensive, teilweise ja, Denk- und ja, insgesamt Prozesse statt, bis man auch Zweifel, ne, also das, was man Zweifel hat, ist das jetzt richtig, dieses richtig. Da würde mich mal interessieren für die Zuhörerinnen, wie gehst du damit um? Wie ist da so deine Erfahrung? Hast du da so eine Art Rezept entwickelt, weil du doch auch ja viel mit Veränderungen zu tun hast?
Also ich glaube, es gab immer einen konkreten Grund für die Veränderung. Also der konnte privat sein, wir wollten umziehen, nochmal wieder Richtung Norden, also musste ein neuer Job her. Das war jetzt keiner, der eben aus dem Beruf oder aus dem, sag ich mal, so einen klassischen Lebenslauf Grund hatte. Und bei anderen wesentlichen Wechseln, es gab immer einen Kernaspekt, der diesen Wechselprozess angestoßen hat. Und dann habe ich halt versucht zu schauen, was es an Optionen gibt. Und dann habe ich versucht, so die Dinge rundherum zu gruppieren, die mir vielleicht wichtig sind. Das kann bei beruflichen Entscheidungen sein, dass es einfach gewisse Industrien gab, wo ich gesagt habe, da fühle ich mich nicht wohl mit, weil ich da noch keine Erfahrung gesammelt habe. Oder dass es auch gewisse Unternehmen gibt, wo ich sage, da möchte ich nicht arbeiten. Aufgrund des Geschäftsmodells oder ähnliches. Also das waren dann so die Begleiter, das war eine relativ klare kognitive Entscheidung. Und wenn man dann offen ist dafür, dann ergeben sich ja verschiedene Optionen, verschiedene Gespräche, verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten. Und dann bin ich immer jemand gewesen, ich muss das sehen, riechen, fühlen, schmecken. Also wenn ich, als wir umgezogen sind beispielsweise aus privaten Gründen, dann war mir ganz wichtig, wo wohnen wir dann? Und das musste ich mir auch angucken. Also dann irgendwie vom Makler 20 Sachen und dann entscheiden wir uns für eine, das wäre nicht meins gewesen. Und bei Unternehmen ist das immer genau das Gleiche. Ich habe jetzt gerade wieder einen Jobwechsel vor mir und der Prozess war komplett online. Alles mit Assessment Center, alles virtuell. und es war wunderbar und wir sind uns einig geworden. Und dann kam die Frage, können wir noch was für sie tun? Und ich sagte, ja, ich möchte bitte die Person nochmal alle live treffen. Und dann bin ich einen Tag dahin gefahren und habe die alle nacheinander kennengelernt, weil mir persönlich wichtig war, die Menschen live zu erleben, Handschütteln, in die Augen gucken, wie geben die sich, wie ist so, ne, das Umfeld. Und das war dann für mich immer wichtiger und das habe ich vorhin so ein bisschen salopp mit Bauchgefühl beschrieben. Mhm. Also es gab nie eine lange Checkliste, sondern es gab ein, zwei wesentliche Faktoren, wenige Ausschlusskriterien und dann war es viel, das Gesamtbild auf sich wirken zu lassen und dann zu sagen, ja, das fühlt sich richtig an. Okay. Hat auch immer funktioniert. Trotzdem gab es dann irgendwann nach ein paar Jahren wieder mal einen Moment, wo man gesagt hat, jetzt gibt es aus einem anderen wesentlichen Grund wieder einen Veränderungsbedarf.
Okay, super, danke.
Ich würde gerne nochmal aufgreifen, was du eben gesagt hast, so ein bisschen auch das Thema, was wäre bei einer neuen Position, also was ist dir da wichtig? Einmal aus zwei Perspektiven quasi, einmal aus der Mitarbeiterperspektive, also was ist dir da als Mitarbeiter im Unternehmen, Organisation, Konzern, Gruppe, was auch immer wichtig? Gibt es aber auch was, was dir, weil du bist ja die letzten Jahre einfach auch immer in Führungspositionen gewesen, gibt es da, was dir darüber hinaus noch wichtig ist oder zusätzlich?
Also ich glaube, das Einfachste ist immer, und das Wichtigste auch, was sind die Erwartungen? Das ist ja immer etwas, was sehr, ich finde, selten gefragt wird. Man ist ja in Anführungsstrichen genommen worden, weil man Fähigkeiten mitbringt, die die Firma braucht oder weil es eine Vakanz gibt, die man füllen kann mit seinem, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Eigenschaften. Aber ich finde es mal ganz wichtig zu fragen, was erwartet denn das Unternehmen die nächsten 12 und 18 Monate an konkreten Ergebnissen? Das ist in einigen Jobs relativ einfach. Wenn man so wie ich eher in dem Bereich IT und Transformation ist, dann sind das ja durchaus auch mal ja, nicht klar spezifizierbare Ziele. Und darauf Zeit zu verwenden am Anfang finde ich ganz wichtig, weil man dann weiß, wie konkret oder wie diffus die Erwartungshaltung ist und man einfach auch die Möglichkeit hat, dagegen zu arbeiten und das gemeinsam zu konkretisieren. Ansonsten glaube ich, ist immer eine gewisse Demut hilfreich, weil jedes Unternehmen ja auf seine Art erfolgreich ist. Und nur weil ich jetzt als einzelne Person dazukomme, wird das Unternehmen ja nicht plötzlich alles anders machen oder alles richtig oder alles besser machen. Und ich glaube, das ist immer wichtig zu sagen, bei allen Fähigkeiten, die man mitbringt, man muss sie ja immer einbringen in das Gesamtgefüge, was man vorfindet. Und dann bin ich per se jemand, der sehr stark an die Eigenverantwortlichkeit auch seiner Mitarbeiter appelliert. Also ich bin nicht derjenige, der sagen muss, wo die Reise hingeht. Natürlich muss ich wesentliche Entscheidungen treffen und Strategien mit vorgeben, aber in der täglichen Umsetzung müssen es alle Mitarbeiter verstanden haben und auch den eigenen Anspruch entwickeln, ihren Teil dazu beizutragen. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Dinge auch der ersten, ja, man sagt immer so die ersten 100 Tage, vielleicht sind es auch 150 oder 200, je nachdem, wie groß der Job ist. Ich glaube, das muss man schaffen als Führungskraft, einfach so eine, ich will nicht sagen eine Vision, das ist schon wieder so fluffig, sondern einfach eine Richtung zu geben, wo wollen wir eigentlich alle gemeinsam hin. Und das sind die Dinge, auf die ich tatsächlich großen Wert lege. Und gerade deswegen ist mir so diese Frage der Zielsetzung wichtig. Also gilt es, eine Abteilung neu aufzubauen? Gilt es, ein Team zu einen? Gilt es, Strukturen, die es in der Vergangenheit gab, die jetzt anders zusammengesetzt worden sind, erstmal wieder in einen Betriebsmodus zu bringen? Das sind also die Punkte, die ich finde, die man am Anfang unbedingt klären muss. Und ich mache es zum Beispiel auch so in einem Verhandlungsprozess. Das sind die Punkte, die ich zuerst thematisiere, weil das für mich entscheidend ist, wie interessant der Job wird oder auch wie herausfordernd. Und die Gehaltsfrage ist immer die allerletzte. Und damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren, denn dann wusste ich, was auf mich zukommt und habe mich dann auch wirklich auf die neue Aufgabe gefreut und habe weniger jetzt die harten Parameter vorgestellt.
Dann ein bisschen weiter weg von dem Thema beruflich wieder. Würde mich zum Beispiel einfach mal interessieren, gibt es irgendwas, das kann sein, ein Buch, eine Persönlichkeit, eine Person, vielleicht auch manchmal hat man ja so ein Interview, wo man sagt, das war so ein Augenöffner, was dich im Leben, also da ist dann völlig egal, ob du das eher auf Beruf oder privat oder beides, da besonders inspiriert hat, gibt es da sowas?
Also so klassisch im Sinne von, ich habe eine Biografie gelesen von Steve Jobs und das hat mein Leben verändert, nein, also definitiv nicht. Was aber auch daran liegt, dass ich der Meinung bin, dass man sich an ganz vielen Stellen Inspiration holen kann und das kann beim Brötchen kaufen, beim Bäcker und irgendeiner Situation, die sich da abspielt, genauso sein. Es gab aber tatsächlich prägende Personen und das waren keine Personen des öffentlichen Lebens, sondern meistens Personen, mit denen ich, oder immer Personen, mit denen ich direkt zu tun hatte. Und das Entscheidende war, dass das Personen waren, die mir ohne es auszusprechen, mehr zugetraut haben als ich mir selbst. Und das waren sicherlich die Ereignisse, die mich am meisten geprägt haben, weil ich dann erst retrospektiv verstanden habe, was da eigentlich passiert ist. Das ist gerade im musikalischen Bereich passiert. Da gab es also einen Dirigenten, der mich da sehr massiv gefordert hat, ohne es so auszusprechen. Und dem ich bis heute dankbar bin, weil ich dadurch etwas erreicht habe, was ich mir nie hätte vorstellen können. Und auch im beruflichen Leben hatte ich durchaus auch Vorgesetzte oder auch mal Coaches, die gewisse Dinge schon gesehen haben, die ich innerlich eigentlich noch abgestritten hätte. Oder gesagt habe, nee, das ist zu früh oder das ist nicht mein Thema. Und am Ende sind das, glaube ich, so die prägenden Dinge gewesen. Und mein Lebenslauf ist ja kein roter Faden im Sinne von, ich habe in der Buchhaltung angefangen und da bin ich heute noch, um mal ein Klischee zu bedienen, nur um dann eben mal die Führungsleiter hochzuklettern, sondern ich mache ja heutzutage etwas, was ich mir zum Beispiel am Ende meines Studiums gar nicht hätte vorstellen können. Den Job gab es eigentlich auch so gar nicht. Ich meine, wir reden da jetzt auch schon von über 20 Jahren. Und ich glaube, das war das eher Prägende, dass mich eben diese Menschen dazu gebracht haben, Dinge zu beginnen oder mich einer Aufgabe zu öffnen, die mir selber gar nicht so bewusst gewesen wäre oder für die ich mich gar nicht hätte beworben oder interessiert.
Ja, die nächste Frage zielt so schon auf 2023 ab. Gibt es aktuell etwas oder sowas wie ein Neujahrsvorsatz, was du dir für 2023, sei es privat, beruflich, in irgendeiner Form vorgenommen hast? Und vielleicht kannst du direkt sagen, ob du schon mal das gemacht hast in deinem Leben und ob du es erreicht hast oder ob es beim Neujahrsvorsatz stecken geblieben ist.
Ja, also grundsätzlich mache ich keine Neujahrsvorsätze, aber in diesem Jahr muss ich tatsächlich mal ein bisschen abnehmen. Also wahrscheinlich ist das der erste Schritt.
Okay.
Dieses Jahr habe ich tatsächlich was vor. Ich möchte einen Fallschirmsprung machen. Das habe ich mir schon länger vorgenommen und dieses Jahr ist es soweit. Insofern, das wollte ich schon immer mal machen, auch gleich hier in der Region, also nördlich von Frankfurt hoch und dann mit Blick auf die Skyline abspringen. Ich hoffe, dass nicht irgendein Airbus dazwischen kommt beim Anflug auf den Frankfurter Flughafen. Aber das möchte ich mir tatsächlich vornehmen. Aber ansonsten bin ich habe das vorhin schon so ein bisschen ausgeführt, ich bin halt jemand, der sich auf die Dinge einstellt, die auf ihn zukommen. Und ich bin nicht derjenige, der immer einem Ziel hinterher rennt. Und sowohl im Privaten als auch im Beruflichen. Und natürlich, schönen Urlaub machen dieses Jahr mit den Kindern in den Osterferien, da freue ich mich drauf. Aber das sind nicht so die klassischen Vorsätze oder Ziele, sondern es sind einfach Dinge, die dann Spaß machen gemeinsam. Also nee, keine Neujahrsvorsätze, tut mir leid. Und auch keinen 20 Jahre lang vorgeplanten Lebenslauf, kann ich nicht mit aufwarten.
Ja, kommen wir zu einer nächsten wichtigen Frage auch wieder, wie ich finde. Schaut man sich so deine letzten Transformationsprojekte an, dann und auch vielleicht sogar deinen Lebenslauf, also deinen beruflichen Lebenslauf, dann ist ganz klar so eine Handschrift zu erkennen, dass du im Grunde genommen jemand bist, der Welten miteinander verbindet, nämlich Finance und IT. Und für mich wäre da halt dieser Aspekt auch mal wichtig, wie du drauf guckst. Also ich kann das jetzt nur für mich, für uns, Kim und mich halt sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir immer mehr in einer Welt von Spezialisten sind. Und dieses komplexe Vernetzen von verschiedenen Welten immer weniger stattfindet, obwohl aus unserer Sicht das an Wichtigkeit zunimmt, dass wir auch dort Menschen haben mit solchen Qualitäten, die das dann dort einbringen. Und vielleicht kannst du einfach mal erzählen aus deiner Warte, wie bist du eigentlich dazu gekommen? Ist das so eine Art iterativer Prozess gewesen oder gab es so Live-Events oder den einen Job und den anderen und hast du gemerkt, ach, das beides bringt mir zusammen Spaß. Wie ist das eigentlich so alles entstanden und wie hast du dich da so eingefuchst in die verschiedenen Welten?
Ja, ich glaube, es war tatsächlich ein Werdegang. Also als ich angefangen habe mit Studium und dem ersten Einstieg ins Berufsleben, war das auch ganz klar. Finance, das war das, wo ich mich wohlgefühlt habe. Das war auch der erste Berufseinstieg. Und um das schon so ein bisschen vorzugreifen, ich glaube, das ist auch der Weg, wie wir ausgebildet werden. Wir werden sehr vertikal ausgebildet. Und ja, man lernt dann die berühmten Soft Skills, aber man bleibt in seinem Fach Silo, wenn ich das mal benutzen darf, das Wort an der Stelle. Und ich bin dazugekommen, auch wieder durch Zufall. Ich bin in einem Unternehmen eingestiegen, wo es halt noch keine Buchhaltung gab, war ein Startup, was dann durch verschiedene Zukäufe aufgebaut worden ist. Und ich hatte einen Chef, der war ganz fantastisch im Bereich Accounting und Controlling, aber IT war jetzt nicht so sein wesentliches Steckenpferd. Und so war das Feld, das ich mit besetzen konnte, weil es eben darum ging, eine Software, damals SAP, einzuführen und das, was man fachlich ausgedacht hatte, auch tatsächlich umzusetzen. Und das war der erste Berührungspunkt. Und das hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch während meines Studiums Geld verdient durch Programmieren. Das war so rund die New Economy Blase. Da war ja dann jeder, der irgendeine Programmiersprache konnte, gerne gefragt. Und das habe ich dann so als für mich am interessantesten herausgefunden, eben diese fachlichen Herausforderungen in funktionierendes, damals war es noch Software, heute würde man sagen IT-gestützte Prozesse, umzusetzen. Und das ist dann mit der Zeit immer größer und immer größer geworden. Aber die Herausforderung oder der Grund, auch warum Menschen wie ich in solche Positionen geholt werden, ist, dass man nun mal beide Welten miteinander verbinden muss. Und da braucht man gar nicht jetzt Finanzen als Beispiel nehmen, das geht im Bereich Sales genauso. Wer eine CRM-Software einführt, weiß auch, das, was die Vertriebskollegen haben wollen und das, was die Software dann hinterher liefert, das klafft gerne mal auseinander. Und ich glaube, das sieht man auch in der Auswahl der Führungskräfte. Wir haben über viele, viele Zeiten Führungskräfte befördert nach der besten fachlichen Eignung. Und wir haben uns an vielen Stellen, es in unseren Unternehmen bequem gemacht die letzten 20 Jahre, während rundherum die Vernetzung, die Globalisierung losging. Und wir sehen das ja auch heute, dass wir immer mehr in Rückstand geraten, weil wir eben nicht darauf reagieren können, mehrere Disziplinen zu vereinen. Und das ist sicherlich ein Grund, warum, ich habe das mal neulich in einem Interview gehört, so bunte Typen oder so ein Einhorn wie meiner einer, durchaus immer wieder gefragt ist, weil es nicht ohne die Business-Seite, aber es geht auch nicht ohne die IT. Und wir laufen in einen unfassbaren Fachkräftemangel rein, auf beiden Seiten, wenn ich jetzt mal Finanz und IT nehme. Und ich glaube, wir können gar nicht anders, als diese Disziplinen zusammenzubringen. Das ist aber nichts, was durch ein schönes Konzept von McKinsey oder durch eine tolle Idee aus Waldorf funktioniert, sondern das müssen halt die Führungskräfte, die nun mal diese Strukturen auch aufbrechen müssen, voranbringen. Und es gelingt ja noch nicht mal innerhalb der Finanzorganisation, diese Dinge zu ändern. Also wenn ich mir heute anschaue, wie die Datenmodelle in den Systemen sind, dann ist das ja ein Quantensprung im Vergleich zu früher. Da war alles getrennt, Finanzen, Controlling, Treasury, die haben nicht miteinander gesprochen, die hatten eigene Systeme. So, heute ist das in den meisten Systemen ein Datenmodell. Hat sich dadurch die Aufbauorganisation und die Führungsstruktur geändert? Nein. Und ich glaube, das wird die größte Herausforderung für die Führungskräfte, auch mit den neuen Generationen, die jetzt ja stärker den Sinn ihrer Tätigkeit hinterfragen. Und auch wenn das vielleicht immer ein bisschen überhöht wird, es muss nicht immer der moralische Sinn sein, aber ich glaube, sinnhaft sind Tätigkeiten nur dann, wenn sie auch wirklich innerhalb des Unternehmens funktionieren und Veränderungen unterstützen und man seinen Teil auch sieht. Und ich glaube, wenn man sein eigenes Kästchen nur im Finanzbereich hat und das möglichst klein und abgeschottet ist, dann funktioniert dieser Blick einfach nicht. Und ich glaube, das ist die große Herausforderung. Auf der anderen Seite ist das für jemanden wie mich gut, dass ich beide Seiten kenne. Da fühle ich mich auch sehr wohl mit, weil ich im Zweifelsfall switchen kann. Und zur Not erkläre ich dem Programmierer, wie er solche Dinge umsetzen sollte. Nicht, dass ich selber coden noch würde. Und auf der anderen Seite kann ich aber mit dem Fachkollegen eine entsprechende Vorsteuerabzugsthematik diskutieren, weil es notwendig ist. Und ich glaube, das erhöht auch die Akzeptanz in solchen Transformationsprojekten, wenn man eben verschiedene Sprachen spricht. Am Ende ist es wie beim Interkulturellen, wenn ich in ein fremdes Land gehe, sollte ich die Sprache können. Und nichts anderes ist es, wenn ich als ITler in Finanzen gehe oder umgekehrt. Denn zumindest den Dialekt sollte ich können.
So, inzwischen bist du ja sogar auch Technologievorstand bei der DSAG. Da musst du gleich nochmal, glaube ich, erklären, wofür das steht. Magst du mal ganz kurz vorstellen, einmal, was ist die DSAG, was macht die und was genau beinhaltet die Rolle Technologievorstand ganz konkret?
Also die DSAG ist eine Organisation, in der sich die gut 3.800 Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz zusammengeschlossen haben, die SAP-Software einsetzen und ihre Interessen gegenüber dem Hersteller und den dortigen Produktentwicklungen und Entscheidungen vertreten. Das funktioniert seit über 25 Jahren und hat dazu geführt, dass es eben nochmal ein zusätzlicher, manchmal auch sehr kritischer Feedback-Kanal für den Softwarehersteller ist, um zu sehen, wo muss ich mich weiterentwickeln, was sind die Anforderungen der Kunden. Und gerade in den letzten Jahren, wo wir ja sehr viele technologische Veränderungen gesehen haben, SAP will ein Cloud-Anbieter werden, etliche Altprodukte werden eingestellt, ist natürlich umso wichtiger für die Unternehmen, die diesen strategischen Änderungen natürlich auch mit Investitionsvorhaben und Projekten begegnen müssen, eine Stimme zu verleihen. Und diese AG sind verschiedene fachliche Ressorts aufgeteilt. Also Technologie ist eins davon, es gibt Finanzen, Sustainability, es gibt einen Bereich, der sich um Service und Support, Lizenzen kümmert. Und ja, Technologie, wie der Name schon sagt, kümmert sich um die technologischen Fragen. Da habe ich das Vergnügen, seit September als Fachvorstand aktiv zu sein. Das heißt, ich repräsentiere quasi die Anforderungen, die Ergebnisse, die Arbeiten von etwa 80 Arbeitskreisen, in denen sich dann die Fachleute aus Unternehmen und SAP zusammen über diese Themen beugen. Und das Wesentliche ist natürlich dann, diesen Arbeitskreisen und Ergebnissen ein Gesicht und Stimme zu geben und natürlich auch nach außen hin zu artikulieren, was die Bedarfe der Kunden sind.
Dann fände ich nochmal spannend, magst du nochmal erzählen, vielleicht einmal kurz, wie bist du dazu gekommen, zu der Verbandsarbeit, und was reizt dich an dem Thema? Also das kann ja auch Verein etc. sein, aber in dem Fall ist es ja ein Verband.
Ja, wie so oft, wie die Jungfrau zum Kinde. Also ich habe schon gesagt, ich habe nie irgendwie ein Ziel gehabt in dem Sinne, auf das ich hingewirkt habe, sondern die Dinge haben sich dann auch so entwickelt. Und hier war es ähnlich. Ich habe mit dem langjährigen Vorstandsmitglied in verschiedenen Online-Foren an Diskussionen teilgenommen. Und ich diskutiere gerne auch kontrovers, und das hat dazu geführt, dass wir uns schätzen gelernt haben und er mich irgendwann gefragt hat, weil ein Generationenwechsel anstand und meinen Vorstand erweitert hat, ob ich mir vorstellen könnte, so ein Amt zu übernehmen, weil ich ja nun auch seit über 20 Jahren in der SAP-Community tätig bin und eben aus vielen Transformationsprojekten auch einfach praktische Erfahrungen mitbringe. Und dann war der Prozess relativ einfach. Ich habe dann gesagt, auch da wieder, ich möchte mit allen Vorständen und allen potenziellen Kandidaten sprechen, um zu verstehen, Gefühlen schmecken, klappt das, kommen wir miteinander aus. Und dann muss man sich auf der Mitgliederversammlung zur Wahl stellen, kurze Präsentation, dann entscheiden die anwesenden Mitglieder eben darüber, ob man das Amt dann für 2 Jahre erstmal quasi verliehen bekommt. Und bin jetzt in meiner ersten Amtszeit, und was mich daran reizt, ist natürlich ganz klar, ich bin immer sehr schlecht darin, den Status quo zu akzeptieren als gegeben, sondern ich glaube, wenn man gute Lösungen finden möchte, dann gehört ein Dialog dazu. Und dementsprechend war das auch mal ein Anreiz zu sagen, ich sehe Dinge, die aus meiner Sicht in dem gesamten SAP-Setup sehr gut funktionieren, und andere Dinge, und da bin ich ja nicht alleine, da bin ich einig mit den entsprechenden Spezialisten aus den Arbeitsgremien, die einfach zu verbessern sind oder noch nicht so sind, dass sie in den Unternehmen auch entsprechend gut eingesetzt werden können. Und das war tatsächlich mein Antrieb, dem Ganzen eine Stimme zu verleihen und auch meine Gedanken und Möglichkeiten einzubringen, um eben der Sache ein Gesicht zu verleihen und eben ja einfach Einfluss nehmen zu können, im hoffentlich guten Sinne.
Ja, mit der DSAG und den Verbandsarbeit wollen wir so ein bisschen überleiten zu Technologiethemen, mal ganz allgemein. Was sind da jetzt aktuell besondere Themen, mit denen du dich beschäftigst?
Ja, also zuallererst muss ich natürlich sehen, dass ich auf allen elektronischen Devices zu meinen Kindern noch ebenbürtig bin. Das ist das Allerwichtigste.
Ja, das ist sehr wichtig, ja.
Aber ich merke, dass meine Chancen schwinden. Also unser Sohn ist jetzt 10, also vielleicht habe ich noch ein halbes Jahr, aber dann habe ich keine Chance mehr. Ich glaube, was mich tatsächlich am meisten begeistert momentan, und das wird in den nächsten Jahren noch erheblich an Fahrt zunehmen, ist, dass wir werden Paradigmenwechsel erleben. Also die IT, die doch immer sehr stark individuell organisiert war, jedes Unternehmen hat auf seine eigenen Themen geguckt, hat seine eigenen Lösungen gebaut. Auch viele Hersteller haben ihr eigenes Portfolio, ihr ganzes eigenes Ökosystem gebaut. Ich glaube, das werden wir uns auf mittelfristige Sicht, und da rede ich jetzt in den nächsten 5 Jahren, so nicht mehr leisten können. Aus verschiedenen Gründen, aus Kostenaspekten heraus, einfach auch, weil die Technologie immer komplexer wird. Wir haben jetzt gesehen, dass es enorm viele Angriffe gibt auf die Systeme, auch im Rahmen der geopolitischen Krisen. Das freie, globale, vernetzte Zusammenarbeiten auch an seine Grenzen gekommen ist. Und ich glaube, wir werden gerade im Bereich der IT sehen, dass wir uns viel breiter aufstellen müssen, dass wir auch ein viel stärkeres Verständnis für das, was eigentlich in der Technologie abläuft, haben müssen. Und dass es mir nur darum geht, ein Server, ein Produkt, eine Software zu verkaufen, und das war's dann. Und die Anforderungen, die auch die Konsumenten, wenn wir jetzt mal an das B2C-Geschäft denken, die sind ja auch mittlerweile nicht mehr wie vor 10 oder vor 15 Jahren, sondern die Erwartungshaltung ist ja, dass ich alles seamless zur Verfügung habe, dass ich an jedem Ort der Welt jederzeit auf alle Daten komme, alle Services benutzen kann. Und ich glaube, das ist etwas, was viele Unternehmen noch vor unfassbare Herausforderungen stellt, weil sie schlichtweg auf diese Art der IT und der Vernetzung mit all den daraus resultierenden Fragestellungen gar nicht vorbereitet sind, geschweige denn, dass schlichtweg das Know-how nicht haben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich die Herausforderung, wie gehen wir mit einer immer weiteren Alterung oder auch Überalterung der Gesellschaft um? Denn das, was ich natürlich für die smarten, aufregenden Konsumenten zwischen 20 und 30 mache, das ist nicht das Produkt, was ich den 60- bis 90-Jährigen vorlegen kann. Und ich glaube, diese Zweistufigkeit im Konsumentenverhalten, und wahrscheinlich gibt es viele Derivate dazwischen, die wird auch noch vollkommen ausgeblendet. Denn wir sind immer noch dabei zu sagen, wir haben eine Strategie und eine Lösung und das one size fits all. Und das wird nicht mehr machbar sein. Und das sehen wir ja heute schon im klassischen Handynutzungsverhalten. Nicht jeder nutzt die gleiche App, nicht jeder nutzt Apps, nicht jeder nutzt ein Smartphone, nicht jeder Service ist dafür bereitgestellt. Und wir sehen ja auch schon in der öffentlichen Verwaltung, was haben wir gerade gelernt, 575 Verfahren sollten digitalisiert werden. Nach wie vielen Jahren hat man 33 hinbekommen? Also wir halten einfach nicht mehr Schritt mit dem, was von User-Seite gefordert ist, aber auch von anderer Seite aus, was an Anforderungen in den Softwarepaketen umgesetzt werden muss. Und ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und erst wenn wir das gelöst haben, können wir auch dann die hohen Automatisierungsgrade, die wir hier sehen, oder das, was wir auch an Robotics oder auch an Analytics sehen, das basiert ja immer darauf, dass ich wirklich eine unfassbare Vernetzung habe, auf diese Daten, diese Möglichkeiten zuzugreifen. Google Alphabet ist ein gutes Beispiel. Warum sind deren Algorithmen so erfolgreich? Weil sie über 3 Jahrzehnte hinweg einfach den Zugriff auf die Daten, auf die frei verfügbaren Daten aufbauen und nutzen konnten. Warum gelingt das den meisten Softwareherstellern nicht? Weil sie immer noch innerhalb ihres Ökosystems, ihres eigenen Produktportfolios und auch ihrer eigenen Organisationen, die ja auch genauso offen denken müssten, agieren.
Ja, sehr interessant, Sebastian. Ich glaube, das ist nochmal ganz spannend, so diese Entwicklung nochmal aus deiner Sicht nachzuvollziehen. Was mir als Anschlussfrage dazu kommt, ist, das bedeutet doch auch, also da ist ein Fragezeichen drin, das würde ich dir gerne geben, das Fragezeichen, ne? Und dass du vielleicht mal erzählst, wie du das siehst, auch große Veränderungsschritte für die Menschen in den Organisationen, also alle, die damit zu tun haben, sei es IT, Finance, übergreifend bis hin auch zu den Top-Führungsverantwortlichen. Und du hast ja viel auch mit der gesamten Hierarchie immer zu tun. Also wie guckst du da drauf? Was bedeutet das für die Menschen?
Ich glaube, es ist für beide Gruppen in den Unternehmen eine enorme Herausforderung. Ich glaube, für die Führungskräfte bedeutet das eine komplette Abkehr von dem, was die letzten 20 Jahre gelernt und gelehrt bekommen haben. Wir sind KPI gesteuert mit allen positiven und negativen Seiten, gerne auch bei Börsennotierung Quartalskonferenz gesteuert, kapitalmarktorientiert. Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir diese langfristigen Trends und Bewegungen nie wirklich langfristig beantwortet haben, sondern im Zweifelsfall unsere Strategie einmal im Jahr über Bord geworfen haben. Und das ist natürlich, wenn ich grundsätzlichen technologischen Veränderungen folgen möchte, eine unfassbare Herausforderung. Und das schönste Beispiel ist auch da wieder, weil es mir natürlich sehr nahe ist, auch eine SAP, die vor einem Jahr gesagt hat, wir geben alles in die Cloud, alles public, alles standardisiert. Ein halbes Jahr später erzählen sie, ist vielleicht doch hybrid. Jetzt fangen sie an, Projekte einzustellen, das Portfolio zu bereinigen, weil es doch zu komplex wird. Also als Kunde kann ich mich nicht mehr darauf verlassen, dass der Partner und dass der Hersteller eine 5- bis 10-Jahres-Strategie hat, die ich folgen kann, die ich ja brauche für meine Investitionsentscheidung. Und die Führungskräfte müssen eigentlich noch viel eher in den Unternehmen eine solche langfristige Vision haben, auf die sie hinarbeiten. Ansonsten bleibt es immer Stückwerk und die langfristige Zukunftsfähigkeit wird geopfert auf dem Altar der kurzfristigen KPI-Optimierung. Und für die Mitarbeiter ist das eine noch größere Herausforderung, denn wir kommen ja aus einer Zeit, wo es darum ging, Kosten optimieren, Ergebnis optimieren, Prozesse optimieren. Aber das hat man ja nie gemacht, indem man sich tatsächlich an die grundsätzliche Infrastruktur gemacht hat, sondern man hat ja im Wesentlichen Flickschusterei betrieben. Immer sehr einzelne Inseln gelöst, aber das große Ganze, das war dann doch ein bisschen zu komplex oder zu teuer. Und insofern haben wir ganz viele Mitarbeiter mit einem unfassbaren Skillset der letzten 20 Jahre, die die Thematiken alle kennen, die aber nicht gelernt haben, das auch in eine permanente, übergeordnete Veränderung einzubringen. Und auf der anderen Seite jetzt aber natürlich auch an einem Punkt stehen, wo sie sagen, jetzt bin ich 20 Jahre dabei, dann bin ich 40, 50, wie alt auch immer. Bin ich dann auch noch die richtige Person? Will ich das überhaupt noch mir diese große Aufgabe geben? Und ich habe vielleicht auch andere Prioritäten. Ich bin aber auch anders groß geworden. Ich habe neulich vor einer IT-Runde gesprochen und habe gesagt, habe erzählt, wie ich mit meinem besten Freund und dessen Sohn zusammengesessen habe, wir so ein bisschen geschwelgt haben in alten Gaming-Zeiten. Und wie es dann damals war, PCs wurden dann noch angekarrt, dann wurden die Kabel durch die Wohnung gelegt, natürlich jeder in einem eigenen Zimmer möglichst, damit keiner auf den Screen gucken konnte. Dann hast du erstmal 3 Stunden rumgebastelt, bis Netzwerk und Grafikkarte und alles miteinander gesprochen und funktioniert hat. Und dann hast du irgendwann angefangen zu zocken. Und der 15-jährige Sohn hat etwas irritiert daneben gesehen, weil versteht er gar nicht das Problem. Also wenn die zocken, dann mieten die sich einen Server und fangen an zu daddeln. Ja. Und allein das zeigt schon, was in den letzten 20 Jahren, da hat nicht eine kleine Veränderung stattgefunden, sondern das gesamte Verständnis für die Technologie selber ist weg. Der klickt halt, nimmt eine Kreditkarte und bucht was. So, wir mussten uns noch gucken, was sind die aktuellen Grafikkarten, die du brauchst, wo kriegst du die Sachen her. Es dauerte zum Teil Wochen, bis du die dann bestellt hattest und bis die ankamen. So, das heißt aber, das, was unser Know-how ist von damals, braucht heutzutage keiner mehr. Gleichzeitig hat aber die neue Generation keinen blassen Dunst von der Technologie dahinter. Warum auch? Es wird gar nicht mehr gelehrt und es ist auch gar nicht notwendig. Wenn ich aber große technologische Zyklen durchleben möchte, dann muss jeder einzelne Mitarbeiter eigentlich um das wissen, was dahinter steckt. Und ich glaube, das ist unfassbar schwierig und das macht auch diese Transformationsprogramme immer so langwierig und auch so, ruft so viele Widerstände hervor, braucht deswegen auch ein sehr intensives Change Management, um einfach klar zu machen, wo geht die Reise hin und was sind die Grundlagen dessen, auf die wir uns besinnen müssen, aber was ist vor allem der Schritt nach vorne, den wir machen müssen. Und das ist, glaube ich, für die Mitarbeiter noch größere Herausforderung, denn wenn ich dann noch Führungskräfte habe, die diesen Wechsel nur halbherzig oder weil er vorgegeben ist machen, aber nicht wirklich diesen Wechsel wollen, dann habe ich es natürlich auf Mitarbeiterebene nochmal 3-mal schwieriger.
Ja, sehr spannend.
Aus zuverlässiger Quelle weiß ich ja, dass das Thema KI ja auch dir nicht fremd ist. Wir waren ja, darf ich ja jetzt aus dem Nähkästchen plaudern, zu dritt ja auch alle Mann schon im deutschsprachigen Ausland zu Tagung. Und ich habe jetzt mal ganz ketzerisches den KI-Hype genannt in der Vorbereitung. Wie schaust du auf das Thema? Manche benutzen es ja so als Buzzword. Du als wirklicher Mensch, der auch Ahnung hat und hinter dem Thema auch was verstehst und davon Ahnung hast. Wie schaust du auf dieses Buzzword, was doch sehr inflationär momentan genutzt wird?
Ja, eigentlich nimmst du die Antwort schon so ein bisschen vorweg. Das ist die größte Kritik, die ich daran habe. Also gerade die großen Beratungsgesellschaften tragen das Thema vor sich her und erzählen, was eine künstliche Intelligenz alles kann. Ich empfehle dann immer mal einen Rückschritt und mal mit den Wissenschaftlern zu sprechen. Die haben ganz schöne Definitionen für künstliche Intelligenz. Und das, was wir momentan sehen, sind ja alles Einzelcases. Die sind sehr faszinierend. Autonomes Fahren ist was Tolles. Man kann aber auch sagen, ein Übersetzungscomputer ist was Fantastisches. Das sind alles Lösungen, die das Leben enorm vereinfachen. Und ich bin ein großer Freund davon, Technologien auch dafür zu nutzen, um einfach unser Leben komfortabler, einfacher, besser zu machen. Das, was da aber verkauft wird auf Unternehmensebene, das ist ja meistens auf den C-Leveln, ist eine Lösung, die alle Probleme wegwischt. Das System kann alles von alleine. Und das ist, und das muss ich so deutlich sagen, einfach Bullshit. Da werden Versprechen gemacht, die hinten raus am Ende nichts anderes sind als eine Aneinanderreihung von Algorithmen, die man auch heute schon mit normalen Verfahren, oder kann man Statistiker fragen, die lachen dann meistens über die Ausführungen, die da getätigt werden. Es ist einfach nur ein verdammt gutes Marketing und ein Riesenbudget, was dann auch abgerufen werden kann, um das Management in diese Richtung zu beraten. Ich glaube, dass wir dahin kommen werden, dass die Intelligenz in Software grundsätzlich zunimmt, aber ich glaube auf 2 Ebenen. Das eine ist, viele unserer Prozesse sind heute historisch gewachsen. Die Unternehmen haben über 10, 20 Jahre lang hinweg ihre Prozesse in den IT-Systemen entwickelt. Ich glaube, wir werden dahin kommen, dass wir an vielen Stellen Prozesse strukturieren, standardisieren und quasi wirklich out of the box kriegen. Wenn ich heute eine Rechnung aus Unternehmen bekomme und ich muss sie bezahlen, dann gibt es minimale Industrien, die das anders machen, als es ein idealer Standardprozess vorsehen würde. Und ich glaube, da werden wir sehr viel mehr von den Herstellern bekommen. Und das ist keine Intelligenz, das ist einfach Standardisierung, Strukturierung und natürlich auch eine Orchestrierung, die dann auch in die umliegenden Prozesswelten passt. Ich glaube, das, was wir sehen werden, ist, dass wir weiterhin sehr spezifische Intelligenzen bekommen, um Einzelprobleme zu lösen. Und das halte ich auch für richtig und gut. Und das ist am Ende aber keine künstliche Intelligenz aus meiner Sicht, sondern ein sehr gut trainierter Algorithmus, ein sehr komplexer Algorithmus. Und dazu haben wir ja erst die Technologien, dass wir sie auch im Massenmarkt anwenden können, in den letzten 5 Jahren am Markt gesehen. bis wir tatsächlich dahin kommen, dass wir eine gleichwertige künstliche Intelligenz zur menschlichen Intelligenz bekommen mit all ihren Facetten, das wird noch sehr lange dauern. Und die Frage ist, ob sich so etwas zum einen kommerziell realisieren lässt, zum anderen ist das aber natürlich auch eine gesellschaftliche Frage. Wollen wir das tatsächlich und wie gehen wir dann auch damit um? Und dieser Diskurs findet ja noch gar nicht statt. Momentan glaubt ja jeder, KI löst jedes Problem, wenn ich es mal überspitzen darf. Und da bin ich ein ganz großer Kritiker von. Aber das gibt es ja woanders auch. Es kann auch sein, dass ein Staubsaugervertreter vor der Tür steht und einem was Tolles erzählt. Und am Ende wundert man sich, dass das doch nicht so klappt, wie es dann vermeintlich klappen sollte. Und das bedauere ich sehr, weil ich mir gerade von der Strategieberatung wünschen würde, dass es da einfach eine klare Einordnung gibt, dass eben gerade auch ein CFO entscheiden kann, ist mein Unternehmen reif dafür, um mal ein Beispiel zu nehmen, ist die Organisation dazu befähigt, sind die Systeme dazu befähigt, habe ich die Budgets überhaupt oder mache ich hier eigentlich so ein bisschen jugendforscht für einen ganz engen Use Case, der dem eigentlichen Verkaufsargument gar nicht gerecht wird.
Super, vielen lieben Dank. Dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, das ist eigentlich auch wieder wie zur ersten Frage, die Spezialrubrik, die wir immer fragen. Gibt es, und wenn ja, welche sind es, so No-Gos und Top-Tipps bei Veränderungen, die du so aus deinem Leben uns teilen magst?
Ja, ich glaube, das Allerwichtigste ist erklären. Ich nehme mal die Analogie aus der Kindererziehung. Man kann natürlich diktatorisch per Order dem Mufti top-down entscheiden, so machen wir es jetzt. Aber das führt im Allgemeinen und spätestens in der Pubertät zu Widerstand. Und ähnlich ist es im Unternehmen. Ich glaube, wenn man eine Transformation vor sich hat oder ein Veränderungsprojekt, egal welcher Größe und egal in welchem Bereich, erklären, warum. Warum machen wir das? Und warum ist das wichtig? Und was sind die Ergebnisse, die wir uns davon erhoffen? Auch die harten Seiten, dass es eben auch vielleicht nicht für jeden funktionieren wird. Ich glaube, das ist... Und das ist etwas, was man kontinuierlich, nicht einmal am Anfang und das war's, sondern das muss man kontinuierlich machen. Ich glaube, dazu gehört auch, dass man authentisch ist. Und ich habe das bei einem der letzten großen Transformationsprogramme gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache das gerne, aber ich weiß, danach bin ich auch nicht derjenige, der das im Betrieb weiter fortführt. Und das habe ich aus eigentlich drei Gründen gemacht. Das eine ist, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass deutlich wird, dass man eine Veränderung um der Veränderung willen macht und nicht für den eigenen Proporz. Wenn man ein erfolgreiches Transformationsprojekt gemacht hat, findet man immer eine neue spannende Aufgabe. Wenn ich aber von vornherein schon im Ziel habe, was ist denn meine persönliche Karriere danach, das merken Mitarbeiter sofort. Und dann wird es eine individuelle Agenda und dann ist es kein Veränderungsprojekt, das von allen getragen wird. Ich glaube, was man auch braucht, ist ein Verständnis für die Materie. Ich bekomme, ja, eine Führungskraft hat natürlich andere Aufgaben, aber ich bekomme in einem Veränderungsprojekt ein ganz anderes Klima in einem Projekt, wenn ich weiß, wovon ich rede und wenn ich glaubhaft machen kann, dass ich an der Entwicklung der Sache interessiert bin und dass es nicht nur darum geht, wieder kurzfristig KPIs, Personaleinsparungen oder irgendwas zu erreichen. Ich glaube, was auch immer vergessen wird, ist, dass unfassbar viele Kulturen zusammenkommen. In großen Transformationsprojekten habe ich exzellente Fachexperten mit einer langen Unternehmenshistorie. Die sind wahnsinnig wichtig, weil die wissen, wie es heute läuft und was die Besonderheiten des Geschäftsmodells sind, die auf einer einfachen Managementpräsentation immer gerne unten runterfallen. Ich habe junge Mitarbeiter, neue Mitarbeiter, die dazukommen, die natürlich mit wahnsinnig viel Motivation starten, ganz viele neue Erfahrungen vielleicht sogar mitbringen oder Fähigkeiten, die das Unternehmen oder das Projekt bisher noch nicht hatte, aber denen halt dieses gesamte Backing fehlt, zu wissen, was sind denn die Besonderheiten des Unternehmens? Und ein ganz wichtiger Punkt, der immer unterschlagen wird, ist, meistens mache ich das ja auch mit externen Beratungsfirmen, weil ich ja nicht dauerhaft eine solche riesige Programmorganisation aufbauen möchte. Und die bringen eigene Methoden mit, das ist noch das geringere Problem. Die bringen aber vor allem auch eine eigene Kultur mit. Und die kann sehr kooperativ sein, die kann auch sehr aggressiv sein. Die ist meistens auf Ertragsmaximierung ausgelegt und nicht auf das Erzielen des besten Ergebnisses. Und gerade das ist wichtig, dass man dieses Team oder diese Gruppe, die diese Transformation, diese Veränderungen vorantreiben muss, dass man die auch dazu befähigt, miteinander in diese Richtung zu arbeiten. Ich muss natürlich meinen Berater bezahlen, ich muss natürlich meine Mitarbeiter auf den Weg mitnehmen, aber die müssen ein gemeinsames Ziel haben und gemeinsam in dieser Sache arbeiten wollen. Ansonsten habe ich die klassischen Korrekturmomente in solchen Projekten, die dann zu bestimmten Gates oder Zwischenzielen auftreten, wo man feststellt, warum sind die Sachen auseinandergelaufen, das kann eigentlich keiner genau erklären. Und ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe, wenn man ein solches Transformationsprojekt aufsetzt oder ein solches Veränderungsprojekt und last but not least, und das ist ja immer das Allerwichtigste, das gilt ja für einen selbst. Also ich bin ein großer Freund davon, solchen Projekten auch Menschen an Bord zu holen, die bewusst die Veränderungen im Team begleiten, die die Konflikte im Team auch managen, die aber auch mich als Führungskraft challengen oder auch mal mir dezent einen Tritt verpassen, wo ich mich dann auch mal daneben benommen habe. Das ist nicht immer angenehm, aber das hat natürlich einen enormen Abstrahleffekt. Wenn ich das Team befähige, seine Konflikte selbst zu lösen, stärkt das das Team. Wenn aber die gleichen Regeln auch für mich gelten, auch wenn ich am Ende natürlich eine fachliche Entscheidung treffen muss, wenn es nur links oder rechts geht, das hat einen ganz großen Widerhall, weil ich mich selber nicht rausnehme. Und auch ich, wenn ich das Veränderungsprojekt initiiere und leite, durchlebe ja auch Veränderungen in diesem Projekt. Und ich glaube, das sind so die Aspekte, die haben nichts mit der Fachlichkeit zu tun, die haben nichts mit der Technik darunter zu tun und mit dem Unternehmen, sondern ein solches Veränderungsprojekt ist eben ein anderes Projekt als ein einfaches Linienprojekt, wo man sich innerhalb eines klar abgesteckten Rahmens bewegt. Und am Ende nehme ich immer so gern das Bild, man ist ein Dirigent eines hoffentlich genau gut zusammengestellten Orchesters. Oder man ist vielleicht ein Mannschaftskapitän einer Fußballelf, die spielt. Aber man ist nicht der Vorgesetzte der Linienorganisation, die zu machen hat, was man vorgibt. Denn ein Dirigent oder auch ein Kapitän ist bei so einem Mannschaftssport, bei einem so einem Zusammenklang einfach verloren, wenn er glaubt, die Dinge alle alleine machen zu können. Und das sind die klassischen Fehler. Meistens sind es ja dann auch Personen, die schon eine lange Führungshistorie haben, denen solche Dinge anvertraut werden. Und die sollten sich, glaube ich, sehr gut darauf vorbereiten. Und wir hatten es ganz am Anfang von so ein bisschen Demut. Ich glaube, das hilft auch, einfach zu wissen, ich kann nicht alles und ich muss selber eine ganze Menge lernen. Und das ist sicherlich auch so der rote Faden meines Lebenslaufs. Ich sage zu den Kindern immer, wenn sie mich fragen, warum machst du denn eigentlich diese Aufgabe? Wie bist du denn dazu gekommen? Dann kann ich sagen, das weiß ich eigentlich auch nicht so genau. Das hat sich so entwickelt, weil ich aus jeder Aufgabe was mitgenommen hat, was mir geholfen hat, eine nächste zu übernehmen, die dann wieder etwas komplexer, etwas größer wurde. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, der immer und überall unterschätzt wird.
Ja, super. Vielen lieben Dank. Ich glaube, da spreche ich für uns beide. Da ist eine ganze Menge dabei gewesen, wo wir bestimmt nochmal drüber nachdenken. Und ja, tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast fürs Interview.
Ich danke euch.
Vielen Dank.
So, ihr Lieben, das war's auch schon wieder für heute. Wir hoffen sehr, dass euch die Folge gefallen hat. Besucht uns im Anschluss gerne auf unserer Website unter www.hmcturven.de oder auf Instagram unter hmcturven. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und kickt mal wieder in.